Hallo und herzlich willkommen hier bei Nebenwertewelt. Mein Name ist Carsten Müller und heute soll es an dieser Stelle mal wieder ein Gespräch mit einem Unternehmensvertreter geben. Und ich habe mir da eine Branche herausgesucht, die in den letzten Jahren schon für erhebliche Furore gesorgt hat, vor allen Dingen natürlich im Lebensmittelbereich, nämlich es geht heute um vegane Lebensmittel. Und da macht es natürlich Sinn, vor allem einen Produzenten einzuladen solcher veganer Lebensmittel. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute bei mir begrüßen kann, nämlich Jan Breddack, Gründer und Vorstandschef von Vegans. Hallo, Herr Breddack.
Herzlich willkommen oder hallo. Ja.
Schön, dass Sie heute Zeit für uns gefunden haben. Wir wollen uns heute mal ein bisschen anschauen, wie es Vegans geht, wo es hingehen soll, vor allen Dingen auch natürlich besonders vor diesen Aspekten, dass ja das Unternehmen derzeit in einer, wie ich sagen würde, vielleicht neuen Evolutionsstufe ist oder in eine neue Evolutionsstufe eintritt. Aber vorab interessiert es mich schon noch mal ein bisschen, weil vegane Lebensmittel sind ja jetzt nicht ganz üblich, auch wenn es in den letzten Jahren immer mehr Platz gefunden hat in den Supermarktregalen. Deswegen würde mich natürlich auch der Mensch hinter Vegans mal ein bisschen interessieren und deshalb gleich die erste Frage: Wie sind Sie überhaupt zu diesem Thema gekommen?
Oh, das ist ein längerer Prozess, der sich über viele Jahre hinweggezogen hat, aber mittlerweile sind es schon, jetzt muss ich überlegen, 16 Jahre. Mhm. Ich komme ja ursprünglich aus der Automobilindustrie und bin zum Vegetarismus gekommen über meine Frau und dann habe ich festgestellt, dass es dort ja wenig bis gar nichts gibt, was jetzt irgendwas mit Markt oder Business zu tun hat, und habe dann quasi aus meiner Position heraus einen veganen Supermarkt aufgemacht, gegründet, und dann daraus ist eine Kette geworden. Dann sind wir ein Großhändler geworden. Dann haben wir mit Edeka eine Liaison gemacht mit DM und ja, so haben wir uns dann emanzipiert, würde ich mal sagen. Mhm. Und augenscheinlich bin ich nicht mehr in der Automobilindustrie seit 15 Jahren und kümmere mich voll und ganz um das Baby, über was wir heute reden.
Ja, was ich schon sagen, Baby, also 15 Jahre, 16 Jahre, da ist man ja voll mittendrin in der Pubertät. Und Sie haben für Vegans jetzt neue Pläne sozusagen entworfen. Sie hatten bislang einige Geschäftsbereiche, wo Sie vegane Lebensmittel produziert haben. Die sollen jetzt allerdings verkauft werden oder wurden schon teilweise verkauft, so meine Information. Wie wollen Sie denn jetzt Vegans sozusagen in der nächsten Evolutionsstufe aufbauen?
Also ich sag mal, wenn man mal unsere Geschichte betrachtet, die jetzt ja schon 15 Jahre währt, ist es in der Retrospektive immer eine Transformation, eine Anpassung, eine Adaption an aktuelle Marktgegebenheiten. Ja? Also als ich angefangen habe 2011 mit dem Supermarkt, gab es sowas überhaupt noch nicht. Wir haben was völlig Neues gemacht, haben dann eine ganze Kette aufgebaut und dann sind die Großen auf uns zugekommen und haben halt gesagt, komm, mach doch nicht deine Supermärkte, sondern stell das alles bei uns in die Märkte rein. So ist das schon. Das war ein sinnvoller Weg und auch eine sinnvolle Entscheidung. Deshalb haben wir die Supermärkte aufgegeben und sind dann eher als Großhändler aktiv gewesen. Dann haben wir entschieden, eine eigene Marke zu machen, weil ständig fremde Marken zu handeln, ist jetzt nicht sehr nachhaltig, das Geschäft. Dann ist man irgendwann überflüssig in der Wertschöpfungskette. Und aus dieser, mit eigenen Produkten, die wir nicht selber produziert haben, viele, viele Jahre ist dann der Wunsch entstanden, einfach aus Wirtschaftlichkeitsgründen, weil wir sind super immer gewachsen, jedes Jahr 30-35% Wachstum, aber die Profitabilität ist immer eher noch weiter in die Ferne gerückt, weil die Margen viel zu gering waren, und mal um im Regal zu bestehen, also reinkommen ist das eine, im Regal zu bleiben ist das andere, und da muss man sehr viel Aufwand betreiben, sehr viel Geld auch in die Hand nehmen. Und das frisst, sag mal, die kleine Marge auf. Und deshalb muss man zwangsläufig nach Lösungen suchen, um die Profitabilität im Unternehmen nachhaltig zu sichern. Und deshalb haben wir entschieden, die Wertschöpfungstiefe zu erhöhen. Das heißt, in Produktion zu investieren, Firmen zu übernehmen, die produzieren, IP uns zu sichern. Das heißt also, Patente, Know-how aufzubauen und haben aus dem großen Sortiment kommend mit sehr vielen Produkten das Sortiment deutlich verschlankt, verkleinert und das wenige, was übrig geblieben ist, das beherrschen wir aber in der kompletten Wertschöpfung. Also von Entwicklung bis hin zur Produktion, Vertrieb haben wir das komplett jetzt in einer Hand und haben dadurch natürlich auch sehr viel mehr Kontrolle über unsere Wertschöpfung und dadurch aber auch höhere Margen und können auch, sind nicht mehr so abhängig von verschiedenen Playern. Mhm. Und das, sag mal, das ist, beschreibt jetzt sehr, sehr kurz, wie wir uns dort zwangsläufig anpassen mussten, auch durch die Rahmenbedingungen, die ja jeder kennt. Der Ukraine-Krieg hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass alle plötzlich bessere Geschäfte machen, weil die Rohstoffe sind teurer geworden, durch Inflation sind die Preise in den Regalen teurer geworden. Das heißt, Kaufverhalten hat sich massiv geändert und für Firmen, Marken, Produkte wie unsere ist das eher nachteilig gewesen. Deshalb musste man reagieren, ja, und deshalb haben wir uns hier anders aufgestellt.
Zu der Aufstellung, Sie haben ja schon kommuniziert, dass in Zukunft Vegans quasi so auf drei Säulen basieren soll. Und diese drei Säulen möchte ich gerne mal mit Ihnen so ein bisschen genauer anschauen. Und als erstes das Thema Milik, was besonders, glaube ich, in den letzten Monaten für Schlagzeilen soll. Und ich muss einfach mal sagen, Milch, also es geht um vegane Milch im 2D-Druckverfahren. Das müssen Sie mal wirklich erklären, uns anzuhören.
Ja, es geht nicht nur um vegane Milch. Es geht grundsätzlich darum, dass wir uns eine Produktionstechnologie erarbeitet haben, die alles, was heute flüssig ist, und wenn man sich einfach mal vor Augen fühlt, man jetzt Kuhmilch kauft oder auch eine Hafermilch oder eine Mandelmilch oder eine Sojamilch, die bestehen zu nahezu 90% aus Wasser. Okay. Ja, das heißt, jeder Konsument, der heute ins Supermarktregal greift nach so einem Tetrapack, der kauft eigentlich Wasser. Das ist sowohl ökonomisch als auch ökologisch der Schwachsinn im Quadrat. Ja? Also man muss sehr viel Energie und Zeit und Prozesse aufwenden, um sowas herzustellen, um es haltbar zu machen. Und der Konsument hat dann das Problem, dass er ein wenig haltbares Produkt hat, was er dann auch den Müll entsorgen muss, was dann wieder in den Kreislauf zurück muss, ja, irgendwie. Was bei Tetra Pak sehr schwierig ist, weil es Verbundwerkstoffe sind. Also vorne bis hinten haben wir uns an diesen Luxus gewöhnt, aber der ist ökologisch und ökonomisch Schwachsinn. So, viel zu teuer. Und deshalb haben wir ein Verfahren entwickelt, was die Grundrohstoffe nimmt und die in eine andere Form bringt, als jetzt da einfach Wasser zuzufügen, sondern wir drucken die, weil Wasser hat jeder zu Hause, ja. Drucken deshalb, weil wir eine große Oberfläche brauchen, weil wir auch nicht irgendwie mit Öfen oder so das trocknen. Wir brauchen im Prinzip auch nicht so viel trocknen, sondern wir nutzen die Oberfläche, die vergrößerte durch das Blatt Papier, was dadurch entsteht. Ja, es ist kein Papier, es ist halt der Rohstoff, um den es gerade geht. Und dann wird es verpackt und dann hat man halt einen Liter Milch in einer Blattform, die 90% weniger Verpackung hat, weniger Gewicht, kann sich jeder vorstellen. Ja, so ein Liter wiegt dann nur noch 100 Gramm. Verpackung ist auch fast nicht mehr vorhanden. Super zu transportieren, super zu lagern, ewig haltbar. Also so eine Palette Milik ersetzt 9 Paletten von so einem Tetrapack. Da kann sich jeder vorstellen, was das in der gesamten Wertschöpfung logistisch alleine ausmacht. Lagerplatz, aber auch vor Ort. Und jetzt denken wir mal nicht nur an den Hausgebrauch. Es gibt ja auch Großverbraucher von solchen Themen. Ja, so große Cafés, Restaurants oder die Systemgastronomie. Für die ist das ein totaler Pain, diese ganzen Tetrapacks da zu handeln. Und für die haben wir hier eine Lösung geschaffen, die nicht nur deutlich günstiger ist in der Anschaffung, sondern eben auch in der gesamten Prozesskette extrem viel Aufwand spart. Und das kann man auch nachrechnen in Geld. Und deshalb ist das ein bahnbrechendes, ich gebe zu, ein sehr disruptives Technologie, die im Übrigen nicht nur Anwendung findet, jetzt für Milchalternativen, damit haben wir angefangen. Sie können genauso gut Säfte oder Soßen oder alles, wo heute Wasser drin ist, können Sie quasi in dieser Form, dieser Darreichungsform als gedrucktes Blatt darstellen. So, das fangen wir gerade an, so ein bisschen hoch zu skalieren. Die Nachfrage ist immens und aus allen Teilen dieser Welt, weil wir dürfen nicht immer nur an Deutschland denken. ja, erste Welt, westliche Welt. Es gibt viele Regionen auf der Erde, die sind einfach auch darauf angewiesen, dass man da ein Produkt hat, was ewig haltbar ist, gut zu transportieren ist und auch einfach dann, in das Endprodukt zu verwandeln ist. Und in dem Fall braucht man nur Wasser dazu geben und dann hat man es, ne?
Das wäre nämlich so eine Zwischenfrage gewesen, ob man diese Technologie auch auf andere Flüssigkeiten umsetzen kann. Und da möchte ich auch gleich den Bogen schlagen zu den Vertriebsmöglichkeiten. Sie haben ja hier schon ganz bekannte Namen als Vertriebspartner finden können.
Genau, wir haben relativ früh mit Devileye angebandelt oder die mit uns. Devileye ist ja seit 35 Jahren in diesem Bereich unterwegs. Ist Haus- und Hoflieferant von Kunden wie McDonald's in ganz Europa. Nicht nur von denen, machen auch Burger King und andere, aber Devileye ja, ich sag mal, mit Senf, Ketchup, Mayonnaise, Meerrettich etc. sowieso in allen Gastronomien vertreten. Liefern also sowieso dorthin, haben die Kundenbeziehung seit 35 Jahren aufgebaut, gewachsen, haben die Logistik, das gesamte Vertriebsnetz und deshalb ist das für Devileye ein logischer und sinnvoller Schritt, die Millig mit dazuzunehmen, ja, die gedruckten Blätter, weil es A nicht viel Platz wegnimmt, auch super sich integrieren lässt in ihre bestehende Produktportfolio und für die Kunden, das ist natürlich auch sehr wertbringend, weil sie müssen jetzt nicht noch zusätzlichen Lieferanten haben für Milch oder Milchalternativen, sondern können ihren angestammten Devileye nehmen, der das zukünftig für die miterledigt, ja, eben in einer anderen Form und auch in einer deutlich günstigeren Form, weil, was man nicht vergessen darf, wir sind ja auch schon im Anschaffungspreis deutlich günstiger.
Ist denn die Technologie auch patentgeschützt oder?
Wir haben sehr viele Patente da. Viele sind noch pending und sind auch in vielerlei Hinsicht nicht so auskunftsfreudig, weil wir noch bestimmte Dinge das am offenen Herzen jetzt gerade noch machen und es ist eine ständige Entwicklung. Wir entdecken ja auch immer viele neue Dinge, aber ja, klar, es ist eine IP-geschütztes Technologie, die wir aber ständig ausbauen, erweitern und auch in andere Teile dieser Welt natürlich noch bringen wollen und müssen, ja.
Okay. Kommen wir mal zur zweiten Sparte, nämlich Piles of on Earth.
Peace on Earth.
Peace on Earth. Hört man ja schon aus dem Namen. Es geht um Erbsen und um sozusagen Fleischersatzprodukte. Vielleicht können Sie da nochmal erklären, was dahinter steckt, was Sie da anbieten.
Es ist gut, dass Sie auch mit Millig angefangen haben, weil Peace on Earth ist im Prinzip die gleiche Logik. Wir haben heute Fleischersatz, der meistens kühl oder tiefkühl belagert ist, extrem hohe Kosten, Lagerung, Logistik, wenig Haltbarkeit etc. Gleichen Parameter und wir haben uns mit der TU Berlin vor vielen Jahren rangemacht und haben einen Fleischersatz entwickelt, nur auf Erbsenbasis, ohne Zusatzstoff. Also das ist schon mal ein erster Benefit, da ist nichts irgendwie drin, das ist nur Erbsen. Und die haben wir jetzt so verarbeitet, dass sie trocken, als Trockenprodukt da sind. Das ist im Prinzip, muss man sich vorstellen, ähnlich wie Millig. Man hat ein trockenes Produkt, was sehr leicht ist, da ist kein Wasser drin, dadurch ist es ewig haltbar auch oder lange haltbar. Und zu Hause oder bei der Anwendung geben sie Wasser dazu und dann werden die ganzen Proteine aktiviert und daraus entsteht dann durch das Wasser Fleisch. Also das ist schon ein bisschen spooky. Und wenn man das noch nicht gesehen hat, zieht man vielleicht auch ungläubig die Augenbrauen hoch, aber das ist genau das, was passiert. Der große Benefit, den wir hier haben, ist, dass es extrem günstig ist. Also wir haben einen sehr günstigen, super leicht zu lagernden, zu transportierenden Produkt, was auch in der Anwendung sehr breit ist. Und damit sind wir plötzlich wieder hochinteressant auch für die gesamte Gastronomie. Wir sind hier ja quasi in der Lage, alle möglichen Arten von Produkten daraus zu machen. Ja, ob es jetzt ein Burger Patty oder ein Steak oder ein Rippchen ist oder, weiß ich nicht, ein Hähnchen geschnetzelt ist oder man hat die Freiheit im Prinzip am Point of Sale in der Küche alles daraus zu machen und das zu preisen, die sind deutlich, deutlich günstiger als das, was heute im Fleisch, aber auch im Fleischalternativen angeboten wird.
Okay. Die Zusatzfrage, wie ist da der Response von der Gastronomie? Also, ist da Überzeugungsarbeit noch?
Wir müssen keine Überzeugungsarbeit leisten. Wir sind aktuell ist, es hat sich etwas aufgetan, was ich so nie erwartet habe und auch nicht, was wir gar nicht kalkuliert hatten. Wir dachten, wir liefern diese Commodity, also dieses Rohstoff, dieses trockene Produkt direkt in die Gastronomie. Aber aufgrund, dass es so günstig ist, hat sich eine Industrie bei uns gemeldet, die quasi aus Commodities heute schon mit Fleisch, aber auch mit Fleischalternativen Fertigprodukte macht. Weil was aktuell Einzug gehalten hat in der gesamten Gastronomiewelt, es gibt kein Personal mehr, es muss alles schnell gehen. Man hat wenig Ressourcen vor Ort bei der Zubereitung. Und deshalb suchen alle Gastronomies, suchen, ob das jetzt Kantinen sind, aber auch Restaurants, Hotels, suchen nach Produkten, die quasi konvenient sind, quasi so gut wie fertig, dass man sie nur noch warm machen muss. Ja? Und diese Industrie nutzt jetzt umso Rohstoffe und bastelt hört sich jetzt an. Die nehmen quasi ihre vorhandenen Industrieanlagen, wo sie heute Fleisch, also aus Fleisch Schnitzel machen, panieren, ja, oder Rippchen machen oder Gulasch machen oder was weiß ich, Frikassee. Die nehmen ihre vorhandenen Produktionsanlagen, setzen dort unseren Rohstoff ein und produzieren quasi zu deutlich geringeren Einstandskosten Endprodukte, die konvenient sind, die dann als Kühl oder Tiefkühl auch dann in der Gastronomie landen, ja, aber eben zu einem Viertel des Preises, ja. Und das ist natürlich, damit haben wir gar nicht gerechnet, aber was daraus resultiert ist, dass riesige Mengen bei uns abgefragt werden und wir nicht im kleinteiligen Bereich sind, sondern da gehen riesige Mengen an Rohstoff geht dann raus. Das ist für uns auch gut. Wir haben auch eine gute Marge und somit haben wir in der gesamten Wertschöpfung im Moment nur Gewinner. Ja, der Endkunde freut sich, weil er, oder der Gastronom freut sich, weil er ein sehr günstiges, einfach zubereitendes Produkt hat. Die Industrie dazwischen freut sich, weil sie was anbieten kann, was sie produzieren können, was günstiger ist, wettbewerbsfähiger ist, was auch innovativ ist, ja, im Vergleich zu dem, was sie sonst anbieten. Und wir freuen uns, weil wir auch was dran verdienen.
Bevor wir zum dritten Flock oder zur dritten Sparte kommen, noch die Frage, Sie hatten es ja schon angesprochen, Skalierbarkeit, eine gute Nachfrage. Wie sieht es denn mit Ihren Produktionskapazitäten aus, mit Ihrem Investitionsplänen? Müssen Sie jetzt ganz schnell hier auch was aufbauen und investieren oder haben Sie da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet?
Ja, wir haben Vorarbeit geleistet, klar, wir haben Grundstock geschaffen, das haben wir die letzten 2 Jahre gemacht, aber müssen tatsächlich investieren. Wir haben jetzt einen anderen Weg gewählt. Wir lösen gerade die einzelnen, Sie haben eben angesprochen, Millig, ja, und Peace on Earth und die dritte, über die wir gleich reden, lösen wir quasi als separate Entities aus der Vegans Group Holding raus und beteiligen an diesen separaten Entities Minderheitsgesellschafter, Investoren, die speziell auf diesem Sektor eine Expertise oder auch ein Interesse haben. Und Vegans, oder die Holding bleibt am Ende mehrheitsbeteiligt und hat, ist quasi eine Beteiligungsholding. Somit ändert sich auch so ein bisschen der Sinnzweck der Gesellschaft. Das ist nicht mehr operativ tätig, sondern eher als Beteiligungsholding. Natürlich mit der Mehrheitsanteilen auch mit einem gewissen Zu- und Durchgriff. Aber ja, es ist trotzdem eine andere Welt als vorher. Und dadurch ergeben sich 2 Effekte. Einmal kriegen wir auf der Einzelentity-Ebene deutlich leichter Investoren, weil es dann sehr fokussiert ist auf einen bestimmten Bereich, für den man leichter Investoren findet, als wenn man jetzt so einen großen Bauchladen hat und sagt, hier, kannst du dich daran beteiligen, vielleicht das Richtige dabei für dich zufällig. Ja. Und das Zweite ist, dass dadurch auf der Einzelentity-Ebene Bewertungen erzielt werden, die deutlich höher sind als das, was die Gesamtholding oben als Wert darstellt. Die ist ja in der Börse notiert, den Wert kann man ja jeden Tag sehen. Und das macht die ganze Sache doppelt attraktiv. Ja, ist für uns natürlich auch ein wichtiger Hebel dann, um auch die, ich sag mal, die stillen Reserven, die dann in der Unternehmung scheinbar schlummern, nach außen zu tragen und auch zu zeigen, was dann auch einen gewissen Bewertungseffekt an der Börse mit sich bringt.
Okay. Kommen wir mal gleich zur dritten Sparte. Orbifarm. Haben mir gerade eine Meldung gebracht, dass sie das sozusagen jetzt in eine GmbH-Form gegossen haben, als Vorbereitung für den Einstieg von Investoren. Ganz grob gesprochen, Orbifarm, Indoor-Produktion von Proteinen, wahrscheinlich, also auch pflanzlichen Proteinen. Erklären Sie mal, was sich dahinter verbirgt.
Naja, es ist nicht nur Proteine, es ist. Wir haben vor 4 Jahren mit dem Fraunhofer ein Forschungsprojekt gestartet, wo wir unter der Fragestellung, kann man Grundnahrungsmittel indoor anbauen, weil alle Parameter, die jetzt in der normalen Landwirtschaft heute dafür sorgen, dass Grundnahrungsmittel da sind, stehen auf Deadlock. Das heißt, wir werden zukünftig nicht mehr genügend Land haben, um genügend, sag mal, anzubauen, um maßgeblich Tiere zu füttern, weil 80% unserer Ernten gehen heute ins Tierfutter. Und der Bedarf an Tierfutter, also an Tierfutter wächst, weil der Hunger nach tierischen Proteinen auf der ganzen Welt stetig steigt und gerade exorbitant steigt durch die Nachfrage in China und Indien. Und das hat uns dazu gebracht, zu sagen, ist es denn möglich, außerhalb jetzt der normalen Landwirtschaft wirklich industriell mit einer absoluten Sicherheit diese Grundnahrungsmittel anzubauen, ja? Und wir haben mit Proteinen, mit Erbsenproteinen gestartet. Und das Fraunhofer hat hier eine Technologie verwendet, die bis dato in der Schublade lag. Und durch unsere Anfrage sind die Testforschungen auch mit den Erbsen da gemacht worden. Und man kam sehr schnell zu dem Ergebnis, dass es bahnbrechende Ergebnisse liefert. Und das hat dazu geführt, dass wir uns diese Technologie vom Fraunhofer gesichert haben, weltweit exklusiv. Und haben jetzt mit der Körbergruppe vor zwei Jahren dann einen Vertrag gemacht, haben es auslizenziert, weil wir sind kein Maschinenbauer. Die Körbergruppe hat konstruiert, baut, vertreibt und maintenanced jetzt diese Technologie, diese Anlagen, diese Farmen weltweit in 144 Ländern. Und wir sind quasi jetzt mit Orbifarm in so einer Lizenzgeberrolle. Ja, also wir partizipieren an dem Verkauf der Farmen, wir partizipieren an den Umsätzen der Farmer, sind keine Farmer, sind Operator. Wir partizipieren zum Teil auch noch durch Erlösen aus den Rohstoffen, so von den Ingredients, die, also ob es jetzt Saatgut oder Nährstofflösungen etc. sind. Und es hat auch noch Potenzial für CO2-Zertifizierung, das ist aber eher im Moment ein nebensächlicher Akt. Und wir haben auch noch eine Vermarktung von Sidestreams, also es ist rundum. Es ist kein operatives Geschäft, das wir jetzt selber ins Farming einsteigen, das machen wir nicht. Aber wir haben die Technologie mitentwickelt und haben mittlerweile auch für andere Pflanzen entsprechende Algorithmen und die technischen Voraussetzungen geschaffen, insbesondere für Pharma, für Medizinpflanzen, was ein hochspannender Bereich ist, den ich vorher überhaupt nicht auf der Pfanne hatte, weil hier natürlich ganz andere Gesetzgebung oder Gesetzmäßigkeiten gelten. Die Pharmaindustrie hat das Problem, dass sie an viele Rohstoffe gar nicht mehr aus natürlichen Quellen rankommt. Die gibt es einfach nicht mehr. Oder sind so teuer, dass man sie fast wie Gold und Platin betrachten muss. Und wir haben mit der Hobbyfarm die Chance, hier diese künstlich, was heißt künstlich, das in diesem Environment, im Indoor-Bereich sehr sicher und vor allen Dingen mit einem, ja, mit einer Ertragssicherheit zu produzieren. Und entsprechend kostengünstig den auch zur Verfügung zu stellen, also Rohstoff.
Gibt es denn da schon konkrete Projekte, die jetzt schon in einem Entstehen oder in der Produktion sind?
Sehr viele. Also wir gehen quasi, da werden wir wirklich überrannt. Wir sind da erst seit wenigen Wochen überhaupt draußen und allein durch das Renommee von Fraunhofer, aber die natürlich auch ihr Schärflein dazu beitragen, das zu vermarkten. Die Körpergruppe, ja, eine große im Tabakbereich unterwegs, aber auch mit Tabakpflanzen kann man Medizinprodukte herstellen, Insulin etc. Also da ist aus allen Löchern kommen die Anfragen. Weniger aus Deutschland, wobei wir haben auch aus Deutschland von Pharma Nachfrage. Und da geht es tatsächlich konkret um Bau von Farmen, Bau richtig aufsetzen von Projekten. Das ist jetzt ja nicht so, ich verkaufe dir mal ein Auto, sondern hier geht es ja schon um dreistellige Millioneninvestitionen, was so eine Farm am Ende an Invest kostet. Also es ist dann auch schon ein größeres Projekt, was man da startet. Ne? Und da bedarf's sehr viel technischem Verständnis, was die Körperleute mit sich bringen. Die haben auch schon ein paar Farmen weltweit gebaut. Jetzt noch nicht mit unserer Technologie, aber mit anderen. Also da sind wir natürlich happy, so Partner wie Körber und Fraunhofer an Bord zu haben. Auf der Fraunhofer-Seite wird der wissenschaftliche Part, der Forschung- und Entwicklungspart immer nach den Proben abgedeckt, weil da gibt es auch immer neue Erkenntnisse, neue Pflanzen, neue Algorithmen, neue Technologien, wie man Dinge einsparen kann, wie man Dinge besser machen kann. Und auf der Körperseite gibt es halt das Know-how, wie baut man solche Projekte auf der ganzen Welt auf, wie schafft man vor Ort dann auch die Betreuung, den Service, die Ansprechbarkeit. Deshalb ist Körber für uns natürlich eine 1A-Adresse, mit der wir da diesen Vertrag vor 2 Jahren gemacht haben. Da hat es noch keiner verstanden, als wir die Meldung gemacht haben. Mittlerweile wird klar, was wir da für einen Hebel in der Hand haben.
Wenn man das jetzt mal zusammenfasst, diese 3 Säulen, die wir jetzt gerade besprochen haben oder die beschrieben haben, und Sie hatten es ja schon angesprochen, dass am Ende des Tages Wegans sozusagen als Holding operiert, unter deren Dach oder als bei entsprechenden Einnahmequellen über Lizenzmodell etc. dann diese 3 Entities fungieren. Sind Sie da eher gewillt, ich sag mal so Private Equity dann quasi zur Finanzierung mit reinzunehmen oder ist zum Beispiel auch mal ein separater Börsengang
in der Überlegung? Also jetzt für die Anfangsfinanzierung ist es sicher eher VC-basiert, ja, also Venture Capital, Private Equity, ja, auch schon. Bei Millic könnte das tatsächlich ein Case sein, weil wir da ja schon auch Revenues haben und auch schon, ich sag mal, mehr zeigen können. Also Komfort können wir auf allen Ebenen bieten, weil auch Orbifarm, auch wenn jetzt noch keine komplette Farm irgendwo steht und in Operations ist, haben wir genügend Proof und auch Pilotanlagen, wo wir zeigen können, dass es da technologisch keine Zweifel gibt, dass das funktioniert. Trotzdem muss man mal eine große Farm irgendwo aufbauen, ja, das ist auch klar. Ja. Und da sind wir auch dran. Also ich würde eher sagen VC, aber als Exit-Szenario nach vorne gerichtet, ist es durchaus möglich, eine einzelne Entity davon auch an die Börse zu bringen. Ja? Absolut. Also das ist, also habe ich zumindest in meinem Kopf und ich denke, diese Fantasie entsteht dann auch schnell bei vielen anderen Leuten, wenn dann erstmal mehr visibel wird, was da passiert, was da gemacht wird und so weiter. Ich glaube, dann entsteht auch der Appetit und die Nachfrage und das wird in allen 3 Entities, die ich jetzt gerade beschrieben habe, relativ schnell gehen.
Gibt es denn Projekte so in Ihrem Kopf oder in Ihrer Schublade, wo Sie sagen, nach ähnlichem Modell würde ich die auch nochmal anpacken wollen?
Wie meinen Sie das?
Also jetzt, wir haben ja jetzt Erbsen, wir haben Milch, gibt es andere Lebensmittelgruppen, wo Sie sagen, da könnte Vegans vielleicht ein ähnliches Modell fahren, das wäre noch ganz interessant von der Wachstumsperspektive.
Also ich glaube, allein mit Orbifarm haben wir jetzt so viel Einflugschneisen geschaffen. Also ich habe ja gerade schon angedeutet, Pharma, Medizin, das ist ein riesiger Themenfeld, was wir bisher überhaupt nicht auf der Agenda hatten. Da kann ich mir viele Dinge vorstellen aktuell. Ja, jetzt müssen wir erstmal alles sortieren und gucken, dass wir das hintereinander kriegen. Aber da gibt es ungeahnte Möglichkeiten, die jetzt mit veganer Ernährung erstmal nichts zu tun haben, aber mit der Technologie halt, um Dinge zu produzieren. Und zwar so zu produzieren, anders als alles, was heute auf der Welt produziert wird. Ich würde es wirklich gleichsetzen mit der KI-Revolution, weil wir hier quasi eine Revolution haben in der Betrachtung einer Wertschöpfungskette, wie Dinge hingebaut werden und wie Dinge dann zu Lebensmitteln werden, ja, oder zu Medikamenten.
Okay. Ja, dann warten wir mal gespannt auf die nächste Evolutionsstufe von Vegans. Herr Bredak, vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast haben, Vegans mal beschrieben haben und worauf wir uns sozusagen konzentrieren müssen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
Ja, gerne.
So, ja, das war unser Gespräch mit Jan Bredak von Vegans. Ich hoffe, Sie sind dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann geht es nämlich um das Thema Brennstoffzellen bzw. Wasserstoffherstellung mit Enapter. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.